Willkommen zu einer weiteren Episode von Fragen, Antworten und Gedanken zum Thema außerkörperliche Erfahrungen. Ja, es geht heute nochmal in der Hauptsache, sage ich mal, nicht ausschließlich um Tiere. Ich hatte vor einigen Wochen das Thema Warten unserer verstorbenen Tiere nach dem Übergang auf uns. Und da ist ein wahrer Sturm losgegangen, nicht nur in den Kommentaren, auch in meinem Postfach, in meiner E-Mail. Ich finde das ganz toll, dass da so viele auch unterschiedliche Reaktionen gekommen sind. Das zeigt mir natürlich auch, dass es ein Thema ist, was die Menschen offenbar bewegt und interessiert. Ich bin selbst Hundepapa und für mich ist das natürlich auch ein Thema, was hochinteressant ist und wo ich mich, seitdem ich einen Hund habe, seit knapp 3 Jahren jetzt, ganz explizit mit auseinandersetze, zumal eben unsere Lotti auch sehr krank war zu Beginn ihres Lebens und mit sehr starken Herausforderungen auf die Welt gekommen ist. Und seitdem sie bei uns lebt, hat sie sehr viel auch miterleben müssen. Und insbesondere im vergangenen Jahr hat meine Kommunikation mit ihr nochmal ein neues Niveau erreichen können, dank einer Trans-Healing-Sitzung, die ich von Theresa Zaunig erhalten habe. Hallo Theresa an dieser Stelle. Um das nochmal in Erinnerung zu bringen, eigentlich ging es darum, ja, Ruhe zu erfahren und Heilung zu erfahren nach unserem Brand in Los Angeles. Und völlig erstaunlich habe ich während dieser Sitzung plötzlich die Stimme meines Hundes wahrgenommen. Und seitdem hat sich unsere Kommunikation sehr stark verändert. Ich will nicht sagen, dass sie immer nur besser geworden ist, aber sie ist anders geworden. Aber vieles, was ich früher nicht verstanden habe, kann ich heute sehr gut verstehen und entsprechend auch begleiten. Und so geht es Lotti auch wesentlich besser als noch in den Anfangsmonaten oder in den ersten 1,5 Jahren, wo sie sehr arge gesundheitliche Herausforderungen hatte. Ja, ich möchte aber erstmal die Fragen hier vorlesen. Nummer 1. Wenn Tiere beim Übergang leiden mussten, wirkt sich das im nächsten Leben aus? Und warten auch meine Seelentiere auf mich? Den zweiten Teil der Frage, da würde ich auf das Video verweisen, was vor 3, 4 Wochen gelaufen ist. Das findest du da in aller Ausführlichkeit. Aber ich möchte den ersten Teil der Frage gerne adressieren. Das ist bei Menschen und Tieren genau das Gleiche. Dieses augenscheinliche Leid, was dort erfahren wird, ist ja ein sehr subjektives Leid. Es kann ja objektiv gar nicht erfahren werden. Und ich habe das insbesondere erlebt in den Monaten, als meine Mutter im Pflegeheim war und ich für mich festgestellt habe, dass vieles, was ich dort erlebe, tatsächlich Projektionen sind, die sich mir zurückspiegeln. Denn ich kann zwar ein Stück weit mitfühlen, was da passiert in meiner Mutter, in ihrer Demenz und in ihrem Trauma, in ihrem Schmerz über den Verlust unseres Vaters, aber ich erlebe das ja nicht so wie sie. Na, das heißt, mein Mitfühlen ist eben auch recht begrenzt. Und für mich ist sehr deutlich aus der geistigen Welt auch die Botschaft gekommen seinerzeit, dass ich mich da ein bisschen rausnehmen darf, dass ich das Ganze nicht versuchen soll zu verinnerlichen, was dort passiert, sondern meine Mutter sein lassen darf, weil das ihr Weg ist und ihr Prozess, den sie dort durchlebt. Und dass ich dabei nicht meinen eigenen Prozess auf der Strecke lassen darf. Und so sehe ich das auch bei Tieren. Jedes Tier kommt auf diese Welt als eine Gewahrseinseinheit, wie Thomas Campbell diesen Seelenaspekt nennen würde, der hier inkarniert. Und diese Gewahrseinseinheit ist Teil einer Seele, die sehr weise ist und eine hohe Intelligenz hat, eine viel höhere Intelligenz, als wir Menschen das überhaupt erfahren oder erfassen können. Und diese Seele weiß natürlich im Vorfeld, wie sich das Leben in etwa gestalten wird für ein bestimmtes Tier. Und wir dürfen hier natürlich auch noch mal sehr klar differenzieren. Sind es Nutztiere, sind es Insekten, sind es Haustiere, die ganz anders leben, ne, als Tiere draußen in der Wildbahn, sind es Urtiere im Dschungel, irgendwo Reptilien? Es gibt da sehr viel mehr Vielfalt, als es das bei uns in unserer Rasse gibt, in unserer Essenz. Ne, wir dürfen da gar nicht uns was vormachen, sind wir auch Tiere. Ne, wir sind genauso mit den biologischen Voraussetzungen geboren worden, nur dass wir vielleicht die dominante Rasse sind, weil wir unseren Intellekt in Verbindung mit unserem Körper sehr viel effizienter einsetzen können als manch andere. Aber man erinnere sich an die Zeiten, als die Dinosaurier geherrscht haben. Ne, da sah das hier noch ein bisschen anders aus. Aber Schweine beispielsweise sind hochintelligente Wesen, die aber aufgrund ihrer körperlichen Beschaffenheit sicherlich nicht zur dominanten Spezies heranreifen werden, zumindest nicht so, wie sie im Moment ausgestattet sind mit ihren kurzen Beinen. Und die können höchstens im Kollektiv irgendetwas anrichten, aber wenige nur als einzelne individuelle Gewahrseinseinheit. Aber der Intelligenzquotient eines Schweines kommt, glaube ich, an den eines Menschen sehr nah dran, wenn ich da richtig informiert bin. Und natürlich ist das Leid, was wir dort beobachten bei vielen Tieren, ist das kein erfundenes Leid. Ne? Aber vieles davon ist eben Projektion, denn ein Hund, der sich langsam aus dem Leben schleicht, der erlebt natürlich ganz anders als ein Mensch. Ich kann als Mensch nicht nachvollziehen, wie sich das anfühlt, wenn ein Hund Schmerzen hat. Ich kann das nur von außen beobachten und meinen eigenen Schmerz als Referenzpunkt dort nehmen. Aber wie es tatsächlich ist, weiß ich nicht. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir unterstützend da sind, dass wir ein Verständnis entwickeln, aber dass wir uns nicht unseren Projektionen zu sehr hingeben. Na, und da noch mehr rein projizieren, als vielleicht nötig ist, und auch ein Stück weit diesen Prozess, der sich dort entfaltet, stehen lassen können. Ich blicke mit sehr viel Argwohn und sehr viel Mitgefühl auf die Nutztiere hier in unserer Welt. Denn da stellt sich für mich wirklich eine Problematik dar, dass sich im Laufe der Evolution etwas ereignet hat, was sicherlich nicht mehr im Sinne des Erfinders war, in Anführungsstrichen. Ne, weil wir uns hier in eine Spezies verwandelt haben, die aus reiner Genusssucht und Konditionierung eben diese Nutztiere misshandeln, damit wir noch mehr Chicken, noch mehr sonst was essen können und eine Überproduktion in die Wege geleitet haben, die sicherlich nicht gesund ist. Und am Ende ja, stellen sich diese Gewahrseinseinheiten aus seelischer Perspektive für diesen Job zur Verfügung. Ich finde es schwierig, da wirklich reinzugehen emotional, weil mich das sehr stark auch berührt. Aber andererseits muss ich mir auch sagen, es ist natürlich wir sind in einer virtuellen Realität, in einer Simulation. Davon bin ich heute überzeugt. Und auch die Nutztiere und sowie auch alle Insekten und alle Kleintiere und was wir alles haben, die sind in ihrer Gattung, in ihrer Bewusstseins- und Bewusstheitsentwicklung woanders, als wir das vielleicht sind als Menschen oder die Tiere, die wir mit unserer Liebe füttern. Und darauf kommt es dann am Ende auch an, beziehungsweise wenn wir uns Tiere anschauen im Jenseits, für mich ist es sehr deutlich, dass die Tiere, die unter den Menschen als geliebte Tiere gelebt haben, die sind uns auch im Jenseits sehr viel näher. Und die haben durch diese Liebe eine ganz andere Evolution erfahren als Tiere, die entweder ganz bei sich gelassen wurden oder die einfach nur benutzt wurden für den Zweck um eine Nahrungskette aufrechtzuerhalten. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Frage damit wirklich gut beantwortet habe. Ich denke nicht, weil jetzt lese ich sie gerade noch mal. Wenn Sie beim Übergang leiden mussten, wirkt sich das im nächsten Leben aus? Nein, das ist auch bei Menschen nicht so. Wenn ein ein Mensch gelitten hat im Leben, dann hat das keinen Einfluss auf das nächste Leben, zumindest nicht aus meiner persönlichen Beobachtung heraus. Da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Bestimmte Dinge spiegeln sich wieder oder wiederholen sich nochmal im nächsten Leben. Aber der eigentliche Übergang, der wird aus unserer Perspektive ganz anders wahrgenommen als aus einer außerkörperlichen Perspektive. Ich habe mir schon häufiger darstellen lassen, wie so ein Moment des Todes aussieht und wie er sich vielleicht auch anfühlt. Und dieses augenscheinliche Leid, das wird hier von dem Egoanteil erfahren, aber nicht von dem Seelenanteil. Die Seele lebt dort abseits oder existiert abseits dieser Dualität und in dem Moment, wo diese Öffnung passiert, und die Außerkörperlichkeit ihren Weg geht, in dem Moment ist das alles vergessen und da ist dann tatsächlich diese unglaubliche Schönheit in den meisten Fällen. Es sei denn, es handelt sich um jemanden, der sich ein sehr negatives Resonanzfeld gebildet hat in seinem Leben, der dann vielleicht erstmal in einer der mittleren oder auch niederen Astralebenen landen kann nach seinem physischen Ableben. Für Tiere gilt das aber nicht, denn Tiere sind ja nicht mit einem Ego unterwegs, so wie wir. Eine Tiere, wenn sie töten, tun sie das nicht aus Absicht. Und Tiere, die andere Tiere verspeisen, die tun das tatsächlich, weil es keine andere Möglichkeit in ihrer Nahrungskette gibt. Und das ist von der Natur der Dinge, vom großen Programm, sage ich mal, auch so ausgearbeitet und vorgeschrieben. Ne? Ich denke, es sind dann eher diejenigen, die den Tieren Leid zufügen, ganz bewusst und willentlich, aus reiner ja, Selbstbefriedigung sozusagen, die daraus dann auch die Konsequenzen in irgendeiner Form tragen werden, sei es durch das Resonanzfeld, was sie sich dadurch selber bilden und füttern, oder spätestens bei der Rückschau auf das Leben, wo dann diese Abart und diese Perversion nochmal reflektiert werden darf, ne? Ja, das war jetzt eine lange Antwort, aber dieses Thema ist, glaube ich, auch sehr komplex und ich kann nur aus meiner sehr limitierten Perspektive darauf blicken. Dann zweite Frage. Mich würde interessieren, wie es mit Tieren im Jenseits aussieht und ob du deinen noch lebenden Hund bereits begegnet bist. Das ist jetzt eine kuriose Frage. Den ersten Teil, glaube ich, ja, da kann ich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Den zweiten Teil möchte ich ganz kurz beantworten. Auch Hunde sind nur eine Gewahrseinseinheit aus einer größeren Seele und letztendlich aus der großen Monade. Aber ich habe meinen Hund noch nicht im Jenseits getroffen. Ich habe Freunde getroffen im Jenseits, von denen ich weiß, dass sie noch leben. Und das ist mir aber auch klar, dass das passieren kann, weil wir eben multidimensionale Wesen sind und wir aus diesem Grund auf unterschiedlichen Ebenen auch wirken. Und die Begegnungen, die ich da hatte, haben sich ergeben aus Gründen, die sehr persönlich sind, die der Heilung dienen und die zum höchsten Wohle aller eben auch stattgefunden haben für alle Beteiligten. Das kann passieren, das ist nicht unbedingt die Regel, aber ich erlebe das immer wieder. Ich habe es tatsächlich auch schon in einer Rückführung nach Michael Newton in das Leben zwischen den Leben erlebt, dass ich dort einem Freund begegnet bin, der tatsächlich noch lebt. Aber manchmal lassen sich auf so einer Ebene Dinge anders adressieren und anders klären. Und da gibt es sicherlich einen Sinn, wenn solche Begegnungen zustande kommen. Aber meinen Hund habe ich dort noch nicht gesehen. Anscheinend ist da keine Notwendigkeit. Und ich würde mich doch gar nicht auf die Suche begeben, ganz ehrlich, weil ich habe ja meinen Hund hier. Ich genieße ja diese physische Präsenz. Und das ist ja das, was so wunderbar ist an Tieren. Diese körperliche Nähe und dieses Miteinander hier sein. Ich glaube, das ist durch nichts anderes zu ersetzen, noch viel weniger als beim Menschen, glaube ich. Ja, dann die letzte Frage für heute. Ich empfinde Tiere als sehr rein und stelle mir vor, dass sie in der Anderswelt eine Ebene behausen, die für höher schwingende Seelen gemacht ist. Wenn ich nun aber nicht in dieser Frequenz schwinge, bedeutet das dann, dass ich sie nie wieder sehen werde? Ja und nein, also nie wieder sowieso nicht, ne, weil wir, und da streiten sich die Gemüter, darüber habe ich eine Menge E-Mails bekommen. Ich bin der Ansicht, dass unsere Haustiere, ganz explizit zu denen wir ein sehr enges Verhältnis haben, dass die aus unserer Monade stammen, aus unserer großen Seele sozusagen, aus dem gleichen Mutterschiff. Ne, Tiere haben kein eigenes Mutterschiff unbedingt, das sind Gewahrseins Einheiten, die auch inkarnieren, die mit einer ganz anderen Mission unterwegs sind, die vielleicht von ihrer Hardware aus mit einer anderen Intelligenz ausgestattet sind, mit anderen Fähigkeiten als Menschen, die haben und anderen Überlebensmechanismen. Nichtsdestotrotz würde ich hier nicht unterscheiden, weil es sind Bewusstseinseinheiten in ihrer Essenz, nicht mehr und nicht weniger, so wie jeder Mensch das auch ist. Und warum sollen die separate Seelenmonaden haben? Ne? Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ich darf hier darauf verweisen, dass Tiere nicht unbedingt in einer höheren Frequenz schwingen. Das kommt auch darauf an, wie dieses Bewusstsein sich entwickelt hat im Laufe der Evolution. Für mich ist es so, dass in meiner Beobachtung, und ich kann immer nur für mich sprechen, das ist nicht die absolute Wahrheit, ich betone das immer wieder, aber ich weiß, dass Tiere dort sind, und auch als Empfangskomitee im Jenseits oftmals ihren ehemaligen Herrchen oder Frauchen aufwarten und diese Verbindung, dieses Wiedersehen dort stattfindet. Aber auch hier ist es so, dass sich die Rollen irgendwann ausspielen. Na, und da ist dann der Bedarf einfach nicht mehr da. Das ist für viele Menschen sehr schwer zu verstehen, weil unser Ego eben an diesen Verhältnismäßigkeiten klebt. Meine Mutter muss immer meine Mutter bleiben, mein Kind muss immer mein Kind bleiben und mein Hund muss immer mein Hund bleiben. Aber wir sind das nicht in unserer Essenz. Wir sind keine Hunde, wir sind keine Menschen, wir sind alle irgendwo Lichtwesen, bewusst oder aus einer Bewusstseinseinheit geboren. Ne? Einzelne Gewahrseinseinheiten, die ihren Weg hier erleben. Und dazu gehören auch die Tiere. Viele von den von Tiergruppen, sage ich mal, die sind als Kollektivbewusstsein unterwegs. Wenn wir uns Ameisen anschauen beispielsweise oder auch manche Vögel, die haben kein Ego in der Form, wie wir Menschen das haben. Die haben diesen Trennungsgedanken wahrscheinlich auch gar nicht. Wenn wir Ameisen bei der Arbeit zuschauen oder Vögel beim Flug, da sehen wir, wie hochkoordiniert die sind, was sie in ihrem Kollektiv zu bewegen wissen. Und das zeigt mir sehr deutlich, dass dort keine einzelne Gewahrseinseinheit vielleicht am Werk ist, sondern tatsächlich ein Kollektiv. Und da ist es dann so, wenn man irgendwo auf eine Ameise tritt, ist es wahrscheinlich nicht so gravierend in der Konsequenz, weil das ist so, als würden wir bei uns vielleicht den Fingernagel verlieren. Ne? Und so wird aus dem Kollektiv dort irgendetwas kurzzeitig entfernt und diese Bewusstseinseinheit geht wieder zurück, wo immer sie hergekommen ist. Und vielleicht inkarnieren Ameisen auch wieder. Ich weiß es nicht. Das hat mich noch nie so wirklich berührt, das Thema. Aber wir dürfen das alles nicht zu sehr vermenschlichen, ist das, was ich hier vielleicht noch rüberbringen möchte. Ne? Wir können nur aus unserer sehr limitierten Ego-Perspektive die Dinge beurteilen. Und mir hat eben diese Flut an E-Mails nach dem letzten Tiervideo gezeigt, wie sehr doch die Menschen klammern, auch an dieser Vorstellung des Rollenspiels. Ich muss, mein Hund wird immer mein Hund sein, den werde ich immer lieben, auch im Jenseits. Das ist nicht im Sinne des Systems. Ne? Und werden diejenigen dann auch erfahren und erleben. Und das hat auch nichts mit Schmerz oder mit Verlust zu tun, sondern das ist der ganz natürliche Lauf der Dinge, dass sich Bewusstseinseinheiten irgendwann dahingehend realisieren, dass sie merken, ich bin nicht Mutter in erster Linie, ich bin nicht Hundebesitzer in erster Linie oder auch Hund oder sonst was, sondern ich bin Teil eines Kollektivs, Teil einer Seele. In diesem Sinne möchte ich für heute Schluss machen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Alles Liebe.